Jetzt ist Folge 57 von Axel MV, Fausen, wir sind uns Musikwälzen.
Wir sind wieder da, aber wir haben es ein bisschen schleifen lassen. Ne?
Ja, weil du unglaublich durch die Welt gejettet bist.
Ja, aber da kann man ja trotzdem mal was machen, aber wir haben es einfach vergessen. Ja, ich muss wirklich sagen, ich hatte keine Zeit.
Ich hatte auch keine Zeit, ehrlich gesagt.
Was hast du gemacht?
Ich war zu Hause. Nee, das stimmt nicht.
Da muss man ja auch viel machen.
Nein, ich habe viele Dinge vorbereitet, ich war tatsächlich auch viel unterwegs und...
Jet Set.
Naja, wir waren mit Bab mal in St. Peter-Ording für eine gute Woche oder für fast eine Woche und haben da geprobt. Mhm. Irgendwie so war da nicht so viel Sinn für, wir schalten uns jetzt per Zoom zusammen und machen einen Podcast. Aber du bist ja hier glorreich mit Tim Bensko auf Tour gewesen.
Ja, stimmt, 3 Wochen waren wir richtig auf Tour. Also mal so auch anders als mit Gregor. Ne? Da ist ja immer so 3 Tage, 4 Tage.
Ja, genau.
Und wir waren so richtig mit Off-Day und mit, ich muss auch mal waschen, unterwegs. Also wir waren im Waschsalon. Das war eine neue Erfahrung für mich.
Ich weiß, das habe ich gesehen. Habe ich Fotos gesehen. Mhm. Ihr habt übrigens, das muss man, finde ich, sagen, ich habe es ja nicht geschafft zu irgendeinem von euren Konzerten, leider, weil ich selber wirklich immer unterwegs war. Aber ich finde, dass die Berichterstattung, sei es jetzt über Tour-Vlog oder aber auch vor allen Dingen über Fotos. Ich fand die Fotografien, die da entstanden sind.
Lukas Piel, ja, sensationell.
Mega gut.
Ja,
also outstanding. Das ist mir ständig auf
Facebook. Fotografiert Leica, ja.
So cool mit Schatten und Licht und Schwarz-Weiß auch viel. Und irgendwie eher auch nochmal künstlerisch rangegangen. Auch mit so leicht verschwommen und so. Ich fand das mega gut.
Ja.
Das machte Spaß, sowas zu verfolgen auf Social Media. Und da habe ich euch dann auch immer mal wieder gesehen, sozusagen.
Ja, das fand ich wirklich herausragend, wie Lukas da unterwegs war. Also nicht, dass seine Fotos jetzt aus der Leica kommen. Das ist ja schon krass, was der für einen Blick hat. Ne? Und der ist auch wirklich durch die ganze Halle gerannt.
War der komplett auf der Tour immer
der
mit dabei?
Der war jeden Tag dabei.
Ach so.
Der ist mit Tim gefahren und die beiden kamen dann immer zur Halle und dann hat er auch gleich losgelegt und war die ganze Zeit dabei. War im Backstage mit uns dabei und hat das komplette Konzert praktisch verfolgt von der Bühne. Der war auf der Bühne, der war vor der Bühne, der war in der Halle unterwegs. Jeden Tag so, ne? Also jedes Konzert.
Ja.
Und das muss man wirklich sagen, er hat 2 Kameras dabei, eine Leica M und eine S-Leica, eine große Leica mit einem Teleobjektiv, glaube ich, so wie ich das erkannt habe. Und damit hat er alles geschossen und hatte teilweise natürlich so ein bisschen künstlerische Aktionen mit verschwommenen Unschärfen und so, ne? Und das fand ich auch, als ich die ersten Bilder gesehen habe, war das so, okay, das macht jetzt Spaß. So, ne? Das finde ich echt cool.
Also fand ich outstanding, schien eine irgendwie, hat irgendwie eine coole Stimmung rübergebracht. Es wirkte, als sei es eine schöne Tour gewesen für euch.
Ja, fand ich auch. Also Tim hat immer, ich kenne ja Tim erst seit dieser Tour so oder seit ein paar Gigs so richtig. Er hat immer auch betont, dass es die vorherigen Touren immer sehr, sehr anstrengend war für ihn. Und er... So meinte er, das erste Mal so richtig entspannt war und so richtig Spaß hatte an den Gigs. So, ne?
Okay.
Also fand ich interessant, das zu hören. Und ja, wir hatten einfach eine gute Stimmung. Das war ein gutes Team. Andy Blöcher war ja dabei, der Stage Manager.
Tourmanager,
Stage Manager, der auch Sing My Song macht.
Und jetzt, viele andere Dinge.
Ja, jetzt mit Nena unterwegs ist. Eine komplette Tour.
Und früher ganz viel Söhne, Mannheims, Xavier.
Unter anderem auch, genau.
Ivan Katterfeld und viele andere Dinge.
Ja.
Gemacht hat, ja.
Genau, dann Roland und Tom von am Mischpult und am Licht, die haben natürlich auch, also das Licht war natürlich auch extrem krass, habe ich auch noch nie so erlebt, dass das mit Timecode zusammenläuft vom Ableton, ne? Weil wir hatten ja teilweise so richtig fiese Breaks mit so krassen Hits, die so extrem
simultan sind. Ah, ist die ganze Show auf Ableton?
Die ist auf Ableton.
Jeder Song?
Bis auf die Unplugged-Sachen. Also es gibt ja so ein Akustik-Set. Da ist natürlich nichts getimed. Aber sonst ist jeder Song insofern vom Ableton gesteuert, als dass die Keyboards, der Bass, Synthi zum Beispiel, und auch die Drum-Effektumschaltung, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, über Programm-Changes, glaube ich, umgeschaltet wird. Also das komplette Konzept habe ich nicht verstanden, weil mehrere Befehle rausgehen. Ne? Also mehrere Positionen sind abhängig von diesem Rack, das da rumsteht, der goldene Gral auf der Bühne, wenn der irgendwie nicht will, dann gibt es ein Problem. Ja. Und unter anderem ist das Licht scheinbar gesteuert durch diese Kommunikation mit diesem Rack und so.
Timecode, okay, ja genau.
Wahrscheinlich Timecode, ja. Ich habe es nicht so ganz gecheckt, aber man merkte dann schon, okay, wenn wir was ändern am Arrangement, dann muss vorne das Licht auch entsprechend mitgeändert werden in seinem Ablauf. Und das war manchmal ein bisschen anstrengend bei Sachen, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt ach, den Song, da würde ich jetzt gern mal das Intro länger, doppelt so lang machen. Also da musste man wirklich so dieses Licht-Setup nochmal umprogrammieren. Das ist immer so ein bisschen extra Arbeit.
Wenn du beim Blues in F eine Form länger solierst.
Genau. So, ja, ist halt alles kein Jazz, ne? Ist halt alles technischer Wahnsinn.
Ja.
Ist schon krass.
Ja, cool. Aber das sah gut aus. Kommen da jetzt noch Sommershows eigentlich?
Hm. Ja, also es ist, ich glaube, es sind noch so 4-5 Shows geplant. Diverse Open Airs.
Mhm.
Aber die Tour ist erstmal gelaufen. Und ja, ich weiß, keine Ahnung. Es gibt keine Pläne, eine neue Tour zu machen oder eine zweite Tour oder sonst irgendwas. Das ist ja alles immer so in, mal gucken, was passiert. Aber das haben wir jetzt erstmal abgeschlossen. Mhm. Und ja, wir sind alle ziemlich happy. So. Also war wirklich eine schöne Sache. Wir hatten auch dann ein bisschen was mitgeschnitten und vielleicht wird da was daraus, aber das weiß man noch nicht.
Cool.
Ja, ja, schön. Und Katja war dabei, die auch bei Sing meinen Song.
Genau.
Singt, haben wir ja auch schon einen schönen Podcast gemacht, den man mal jetzt auch direkt anhören kann nach diesem Podcast mit Lena zusammen.
Mit den beiden Gesangshühnern, wie wir liebevoll sagen.
Richtig.
Genau.
Und sonst, ja, Andi Blöcher kanntest du noch natürlich.
Genau.
Ja.
Genau.
Yes, das war schön. Und jetzt sind wir wieder hier. Jetzt geht's wieder weiter. Jetzt geht's in den Sommer mit dem Herrn Meile.
Genau.
Geht's weiter und dann mal schauen. Bei dir geht's mit den Broilers auf Tour, habe ich gehört.
Ja, wir haben jetzt angefangen mit den Broilers zu proben. Düsseldorf, Oi-Punk mit einer Vierer-Bläser-Section, wo ich Barry spiele. Riesenspaß.
Nur? Nee, also.
Nee, ich spiele nur Barry, weil da ist ein Tenorkollege, der schon lange in der Band ist, der immer Tenor gespielt hat.
Okay.
Und jetzt kommen wir mit Trompete, Posaune und Barry dazu. Also richtig dick, was auch zu der Mucke passt, weil es einfach schön auf die Mütze ist. Und
ja.
Das ist cool. Da stehen jetzt relativ große Open Airs an, so Arena. Stadion-Geschichten.
Wow.
Also echt fette Dinger. Jetzt den Sommer über so.
Machst du auch Stage-Diving? Springst du da mal runter?
Mit Instrument, ja. Ja, mal schauen, vielleicht ergibt es sich.
Das möchte ich gern sehen.
Gleichzeitig sind wir aber auch mit Bab und Gregor unterwegs. Mhm. Also das heißt, da gibt es so ein bisschen Überschneidung, aber das kriegen wir alles gedeichselt.
Mhm.
Da muss ich jetzt in der letzten Zeit, habe ich irgendwie viele Noten geschrieben, arrangiert und vorbereitet und jetzt bin ich gerade dabei, auswendig zu lernen.
Ja.
Schiebe das schwer vor mir her, das Thema 15 Stücke auswendig zu lernen.
Wie machst du das? Gibt es da ein Rezept?
Das Rezept ist, das hängt ein bisschen davon ab, finde ich, was es ist. Es ist, ich sage jetzt mal, also was die Broilers angeht, auswendig lernen, meine ich.
Mhm.
Das ist technisch nicht anspruchsvoll. Also ich muss das nicht technisch üben.
Verstehen.
Sondern ich muss einfach nur die Abläufe kapieren. Ich muss mir die Tonarten merken. Und dann mache ich das tatsächlich übers Gehör einfach.
Mhm.
Weil das für mich am schnellsten und am einfachsten geht.
Ja.
In der Hoffnung, dass ich dann schon bei der ersten Warm-up-Nummer dann kein iPad mehr da liegen habe. Das ist so die Idee. Das Barry spielt aber relativ viele Grundtöne. Also ich sage jetzt mal so als Bass-Funktion, das ist ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt irgendwie so eine... Das ist nicht immer so, aber wenn es eine zweite Stimme ist, ist es manchmal absurd, weil die dann sich unter der Melodiestimme so einordnen muss irgendwie. Dann ist es manchmal schwer zu hören. Aber ja, das, ich habe noch morgen und übermorgen, 3 Tage habe ich noch bis zur nächsten Probe. Da hoffe ich, dass es passt. Ja, genau. Das liegt an. Und wir ein paar Sachen noch checken, aber das ist eigentlich eingetütet. Und dann passieren zwei absurde Dinge. Nämlich, wir spielen mit Bab am 10. Juli in Köln im ehemaligen Müngersdorfer Stadion vor, ich glaube, 50.000 Leuten.
Wow.
Ungefähr.
Krass.
Bab wird 50 und genau einen Tag später werden die Broilers 30 ein Spiel in Düsseldorf im Stadion vor auch 48.000 Menschen.
Das ist ja Wahnsinn.
Und da fahren wir quasi, die Bab-Sommerrutsche ist dann zu Ende und wir fahren dann zu den Broilers rüber und spielen quasi an einem Wochenende zwei von diesen Dingern.
Das erinnert mich ein bisschen an die Phase von Phil Collins, wo er so extrem viel Drums gespielt hat bei diesen Riesenfestivals. Da gab es ja damals in den 80er, ich glaube es war 86, 87 oder sowas, gab es ja diese Zeit, wo es diese diese, was waren das, diese großen Festivals, Networth und wie die alle heißen.
Ja, die gibt es ja immer noch.
Ja. Ja, aber das war damals, das war so die Zeit, wo ich das erste Mal Dreisat angeschaltet habe und dann liefen dann da diese Riesenfestivals. Ja. Und da gab es eine Zeit, wo Phil Collins so mit dem Jet so zu Eric Clapton geflogen ist.
Ah ja, genau.
Und dann hin und her und dann ein Ding nach dem anderen
gekauft. Ja, oder manche Bands haben ja Rock im Park und Rock am Ring sind so hin und her geflogen.
Ja, ja, sowas. Ich habe das auch einmal gemacht, das, mal mit Cassandra Steen. Das war total witzig. Wir haben in Brüm, glaube ich ja, in der Eifel, glaube ich, ist das.
Brüm.
Brüm. Was ist so Brüm?
Brüm, ja.
Da haben wir gespielt, also so total abgelegen. Und dann mussten wir, also wir haben ein Festival gespielt, bis um 18 Uhr, und mussten aber nachts noch um 23.30 Uhr in Berlin nach H-Blocks auf die Bühne. Was ja auch...
Was für ein Booking.
Extrem geniales Booking, ja. VW Foundation war das, glaube ich, hieß das damals. Und dann sind wir von Brünn mit so einer Cessna nach Berlin geballert, gab Sekt und Schnittchen im Flugzeug. Und es war so richtig so Popstar-mäßig. Wir haben alle Fotos gemacht vor diesem Flugzeug. Und dann sind wir da angekommen und H-Blocks hat halt komplett den Laden abgerissen. Und wir sind halt dann, ich baue eine Welt für dich. Oder wie hieß die Nummer damals mit Cassandra? Ich baue eine Stadt. Ja, ich baue eine Stadt für dich. Sind wir dann mit unserem Soul-Setup auf die Bühne gegangen. Und wir haben es überlebt, ich sag mal so. Also es war sogar noch so, dass Leute da waren und zugehört haben. Aber guck mal, H-Blocks und danach Cassandra Steen. Ja. Wer plant sowas?
Gibt manchmal interessante Bookings.
Das war lustig. Aber das war das einzige Mal, wo ich sowas gemacht habe.
Na, wir fahren einfach mit dem Mietwagen von Sixt am nächsten Morgen rüber.
Ja, ganz pragmatisch. Ja. Hat auch was.
Genau.
Aber ihr könnt euch ja die Schnittchen dann einfach selber machen und eine Flasche Sekt aufmachen im Sixt.
An der Tankstelle.
Ja, genau.
Ja, aber wir sind ja heute nicht gekommen, um über unsere tollen Gigs zu prahlen.
Nein,
sondern
wir nie machen.
Wir wollen heute reden über das Thema...
Ein ernstes Wörtchen.
Reden über das Thema, kaufst du noch oder endorst du schon, wie Endorsements wirklich funktionieren.
Passt ja ein bisschen, weil wenn man auf Großtour geht...
Ist die Frage, ob man da irgendwie unterstützt wird. Ne? Übrigens, das finde ich, bevor wir jetzt ins Detail gehen, was dieses Thema angeht... Mhm. Finde ich so lustig, dass wir in Deutschland immer sagen, ich habe ein Endorsement oder ich werde endorsed oder und das ist eigentlich total falsch rum. Eigentlich heißt es ja, ich endorse eine Firma. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Firma Sixt endorse, dann habe ich zwar einen Deal mit denen, aber ich mit meiner Präsenz unterstütze oder bewerbe die Firma Sixt.
Was heißt eigentlich Endorsement?
Ja, Endorsement heißt Bewerbung oder also nicht sich bewerben, sondern
ein Produkt bewerben,
etwas darstellen, etwas so, ne? Hm. Das heißt, eigentlich ist es andersrum. Der Künstler oder derjenige, der den Deal hat mit der Firma, der endorst die Firma. Pepper muss aufhören.
Pepper, möchtest du auch was sagen? Und was endorst du denn?
Pepper.
Futter zum Beispiel?
Ja, Karotten zum Beispiel oder auch Bananen. Ist so der Deal. Pepper ist laut. Naja, auf jeden Fall, das finde ich mal lustig. Das ist so ein bisschen im Sprachgebrauch, wie das so verwendet wird. Aber wir wissen alle, was wir damit meinen. Eigentlich geht es ja darum, dass man als Musiker eventuell einen Deal mit einer Firma hat. Ja? Mit Instrumentenfirma oder Zubehörfirma oder wie auch immer.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so als angehender Musiker, als junger oder sogar noch Hobbytyp, hat man immer so überall gesehen, in den Magazinen oder so, Leute, die Werbung machen dafür, hier für die Ibanez-Klampfe oder in meinem Fall für Saxophone. Und da hat man so gedacht, boah, ist das geil, dass so ein Typ da so Werbung macht, der hat ein eigenes Instrument und das fand ich immer geil. Es war vielleicht auch für manche Leute auch so irgendwie so ein Wunsch, das auch mal selber zu haben. Ich spiele jetzt ein Instrument von einer Firma oder so. Mhm. Aber ich konnte mir da nie so richtig drunter was vorstellen, wie das überhaupt läuft. Ob man das umsonst kriegt, ob man da was für tun muss oder wie die Deals so ablaufen.
Quasi. Ja, damals, das war ja immer so ein bisschen mythenbehaftet. Ne? Damals hat man immer die Gitarre und Bass gekauft.
Ja,
die
genau.
Die bekannteste Zeitschrift oder wie die alle hießen. Damals gab es ja noch Recording und so weiter, je nachdem, was man gemacht hat. Ich hatte immer die Gitarre und Bass. Soundcheck gab es noch damals. Mhm. Diese Zeitschriften, und da sah man dann immer Fotos von Heinz-Joachim Dingelskirchen mit einer Hamer-Gitarre zum Beispiel. Ja. Ich nenne jetzt mal irgendeine Marke. Mhm. Und dann war der da als Gitarrist drauf. Und dann war das sozusagen, das ist, der macht Werbung für die Marke. Ne? Und es war dann immer so, okay, wenn du da auf so einem Foto bist, bei Gitarren was, dann hast du es eigentlich geschafft.
Genau, das meine ich. Man hat so das Gefühl, der hat es geschafft. Ja. Und wenn ich das auch mal habe, habe ich es auch geschafft.
So ungefähr. Oder? Also das war schon ein bisschen, aber damals dachte ich auch, es gibt eine Lead-Gitarre und eine Rhythmus-Gitarre. Das sind zwei verschiedene Gitarren, wo man sich entscheiden muss. Also die muss man auch kaufen. Ich wäre dann auch in ein Geschäft gegangen und hätte dann gefragt, Entschuldigung, ich hätte gerne eine Lead-Gitarre. Ja, genau. Also damals war ich noch ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich hatte noch nicht so viel Plan von der Welt.
Wann hast du dein erstes Endorsement bekommen?
Das ist so ganz, also es ging ja mit, gute Frage. Ich glaube, es ging mit Sing meinen Song ging so ein bisschen los. Da hatte ich natürlich auch ein bisschen was vorzuweisen. Da konnte ich sagen, okay, ich bin jetzt mal im Fernsehen. Wie ist das, hättest du Interesse oder hättet ihr Interesse, mein Instrument zu schicken? Und dann kam das auch so ein bisschen automatisch. Das habe ich jetzt gar nicht so direkt forciert. Aber es kam dann irgendwie ein Deal mit Fender zustande. Da war es auch so richtig so.
Muss man dich jetzt kreuzigen in der heutigen Zeit.
Jetzt gerade ist ein bisschen doof. Aber das muss man auch nochmal.
Also, wenn wir schon bei dem Thema sind, bei Fender.
Ja.
Das haben ja einige Leute mitbekommen. Jetzt müssen wir das nicht im Detail ankratzen, aber Fender verklagt gerade. Oder Fender hat einige Firmen und einige Hersteller gerade aufgefordert, S-Type-Gitarren, also Stratocaster-Nachbauten, die sehr nah am Original einer Fender sind, entweder zu zerstören oder aufzuhören, sie zu produzieren. Mhm. Weil in Düsseldorf Ende letzten Jahres so ein Versäumnisurteil erlassen worden ist am Gericht. Und da denkt Fender jetzt gerade, dass in der EU diese Möglichkeit besteht, dass man das jetzt so machen kann. Obwohl die Strat wie lange schon auf dem Markt ist?
Ja, lange.
50er Jahre, oder?
50er, 60er, 50er. Ja, auf jeden Fall 50er.
Mitte der 50er oder Anfang der 50er. Ist doch, ne? Also ja. Ich glaube, die Les Paul war früher, aber dann kam direkt die Strat danach. Ja. Aber ne? Also die haben lange kein Patent gehabt und nichts. Und jetzt wollen sie es, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Aber was eben jetzt passiert, dass einige Fender-Endorser, namhafte Fender-Endorser, auch auf YouTube und so weiter, sich distanzieren.
Also es ist ein furchtbarer Image-Schaden. Ne? Man muss auch dazu sagen, dass Fender jetzt gerade einen neuen CEO hatte, dessen Idee das scheinbar war.
Okay. Hat?
Jetzt ist der CEO, der ist jetzt neu und scheinbar war es seine Idee, das zu machen. Mhm. Aber müsste man nochmal verifizieren. Aber es ist wohl so und also jetzt die ganzen, also auch Gitarrenhersteller, die Strats bauen und deren Existenz darauf beruht, dass die so ein Instrument bauen, das jetzt praktisch sozusagen eigentlich verschrottet werden soll, ist ja vollkommen undenkbar, ne? Dass da Existenzen praktisch, also
in Gefahr sind. Ja, gerade diese kleineren Bauern, die so jetzt keine Riesenfirma sind, sondern
genau, gerade ein
kleines Team von Boutique-Gitarren sind, die halt oftmals viel besser sind als Fender-Gitarren.
Ja, das muss man leider sagen. Also es gibt von Rick Beato, wer das wissen will, Rick Beato hat eigentlich alles dazu gesagt. Gibt es ein sehr gutes Video und es ist leider so, dass Fender einfach halt auch Qualitätsprobleme, sag ich mal, hat. Ne?
Okay, aber hast du noch ein Fender-Endorsement oder gibt es das nicht mehr?
Ja, das war ja damals interessant, weil es gibt ja eine witzige Story dazu. Ich habe irgendwann mal eine E-Mail bekommen von Fender. Die habe ich gelöscht, weil das war für mich erstmal Spam. Und dann habe ich, hallo, hier ist Fender, hast du da und da Zeit? Und ich so, ja, was wollt ihr, ne? Hau ab, löschen. Und dann ich so überlegt, warte mal kurz, aber die haben mich jetzt so direkt angeschrieben und irgendwie, ich gucke mir die E-Mail doch nochmal an. Und dann war das wirklich Fender, die mich gefragt haben, ob ich an zwei Terminen Zeit hätte, nach London zu kommen für ein Produkt-Showcase. Und ich so, was wollen die von mir? Ich bin weder berühmt, noch habe ich 1 Million Follower. Check ich nicht. Dann habe ich da zurückgemailt und habe gemeint, ist das ein Versehen? Oder dann haben die gemeint, wir haben da ein Video gesehen und wir fanden das super, wie du spielst. Und das passt total zu der neuen Vintera-Serie.
Ach ja, genau.
Ne,
ja.
Das war die Serie damals, die neu rauskam. So eine neue Fender Strat Tele und auch so eine 70er Jahre Teleform, die ikonisch den Ikonen nachempfunden wurden. Und dann habe ich gemeint, so, ja, also pass auf, ich habe da Zeit, was ist der Deal und so, ja, das und das, du kommst da hin, spielst, machst auf dem Video, sprichst da ein bisschen was und du kriegst die beiden Gitarren, die mir die jetzt zuschicken werden, geschenkt. So, das ist der Deal. Und dann war das so, ach, okay, alles klar, mache ich. Für mich war es schon cool, überhaupt da hinzufliegen oder mitzumachen, ne, und so, welche Ehre, ne. Und dann bin ich tatsächlich mit so einem kleinen Flugzeug nach London geflogen, wurde dann vom Flughafen abgeholt mit so einem Shuttle. Und bin erstmal ins Hotel und am nächsten Tag hat man mich dann in so eine Halle gefahren, Industriehalle, da waren überall Kameras und hunderte Gitarren und da hat man dieses Showcase gedreht, ne, mit Kamerateam und so Ledersofas, wo man dann sitzt und was dazu sagt. Dieses Video gibt's auch noch, es ist dann so ein Video gewesen, dass dann die deutschen Geschäfte und die ganzen Internetseiten sozusagen verwenden konnten.
Hast du das auf Deutsch? War der Text auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Deutsch. Text war auf Deutsch und es war für den deutschen Markt gedacht. Okay, genau. Okay. Also nichts Internationales. Man weg, da, ne, kennt mich ja niemand. Also es war aber in Deutschland hat man dann gesagt, okay, dieser Player, der passt zu diesem Instrument so. Ja. Es war noch ein Bassist dabei, der wesentlich mehr Follower hatte als ich bei Instagram. Da habe ich es auch noch ein bisschen verstanden. Bei mir habe ich es gar nicht verstanden, aber die waren vollkommen überzeugt davon, fanden es auch super und das Video war am Ende auch cool.
Ich habe es gesehen, ich fand es geil. Ja.
Ja, geil gemacht. Und,
ja, dann hast du die Klampfen abgerippt, hast du die noch?
Die Klampfen habe ich nicht mehr mittlerweile, aber ich habe zu viel in meinem Studio stehen, dass, das, dass ich nur noch Instrumente da drin hatte, die ich auch wirklich brauche. Deswegen habe ich mich irgendwann davon getrennt. Waren aber trotzdem gute Instrumente und genau, das war diese Fender Connect, also, um jetzt darauf zurückzukommen.
Okay, das war aber kein dauerhaftes Endorsement, sondern das war eigentlich ein Deal für, du machst das Video.
Ja, das war im Prinzip genau so ein Promotion-Deal, aber ich hatte da schon einen Fender-Deal. Also ich habe einen Kontakt in London, den ich immer anschreiben konnte und die haben mir dann Fender-Sachen geschickt zu einem besseren Preis, sagen wir mal. Ja. Das ist dieser Musician-Stil, den man da hat. Oder dieser Endorser-Deal. Ne?
Ja.
Und das Einzige, was die gesagt haben, so, ja, super, das Einzige, was wir da nicht so mögen, ist, wenn du halt Fender-Kopien spielst.
Ja.
Das haben die halt ganz klar gesagt, verstehe ich aber auch. Ne? Also in
dem aber Fall, du hast ja sowieso, eine deiner Hauptgitarren ist ja sowieso eine Fender, insofern.
Das war eh schon so, genau. Ja. Das, von daher war, und ich habe auch eine Custom Shop Strat, ich hatte eh schon Fender-Sachen. Aber ich habe halt dann noch ein paar Amps irgendwie da bestellt. Man braucht immer mal ein Amp irgendwo bei einer Band in einem Tourbus und so. Und das habe ich dann alles zu einem guten Preis bekommen. Aber es war kein 100% Deal. Also, das war jetzt nicht so, dass die mir überall Instrumente stellen würden. Ja. So, ne? Aber ja, das war so mein erster Deal eigentlich.
Vielleicht ist auch so, ich meine, meine Erfahrung ist zumindest so, ich meine, wir sind jetzt nicht in den Glory-Days eingestiegen, so in den 80ern oder so, sag ich jetzt mal, da wo es so total High Season war.
Mhm.
Für mich hat das begonnen so Ende 2000 mit den Endorsements, mit verschiedenen Geschichten, mit Yamaha, also Yamaha Music Europe in Rehlingen, Hamburg, der Ansprechpartner für Saxophone, die ich auch nach wie vor spiele und auch super happy damit bin, weil das einfach gute Instrumente sind. Und dann kamen viele andere Sachen dazu, also D'Addario für Blätter und Gitarrenseiten und Plektrin und so.
Mhm.
Und Vision Ears, ne, Kopfhörer, also In-Ear-Geschichten.
Ja.
Aber alles zu einer Zeit, wo man nichts mehr geschenkt in die Hand bekommen hat. Also der Markt für Musikinstrumente hat sich meiner Meinung nach auch total verändert. Der ist auch jetzt nach Covid noch mal wieder schwieriger geworden, glaube ich. Das kriege ich ja selber auch als Hersteller, Flipper, Flöten, mundstückmäßig mit, wie so der Markt ist oder wie sich das so entwickelt. Das kann man auch, das ist sicherlich ein bisschen noch genreabhängig, also ob jetzt irgendwie Blasinstrumente anders laufen als E-Gitarren und so, aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, der Markt ist nicht besser geworden.
Mhm.
Und man kann grundsätzlich sagen, dass Hersteller einfach nicht einfach mal so easy jetzt mit Instrumenten um sich werfen und so einfach jedem was in die Hand drücken. So, dass die Zeiten sind auf jeden Fall rum, ist mein Eindruck. Ja. Es ist immer so irgendwie so ein Deal aus, entweder machst du was für uns, machst du ein Video oder regelmäßig Videos oder regelmäßig Postings und dann kriegst du die Sachen für entweder umsonst, aber dann musst du viel machen oder du kriegst sie für, wie du sagst, irgendwie diesen Artist-Deal, Oder es gibt auch bei bestimmten Firmen so ein Ding, dass man so eine Artist Allowance hat, dass man sagt, man hat im Jahr so und so viel Guthaben und darf für dieses Guthaben so und so viel Waren kaufen, quasi zu einem Special Deal, muss aber dann dafür das und das machen. So, ne? Also so ganz für lau ist es, glaube ich, zumindest so, was unsere Größe angeht, ist es nicht der Fall. Und gleichzeitig hat sich ja so ein bisschen das Internet total verändert. Also es gibt ja mittlerweile auch echt Leute, das ist ja auch nicht nur im Musikbereich so, dass Firmen konkret auf Musikinfluencer zugehen und sagen, hör mal zu, du kriegst von uns jetzt das und vielleicht sogar noch Geld on top, wenn du das Produkt zeigst. Also als Werbung, ne? Als gekaufte Werbung sozusagen. Ob man das dann als Endorsement sieht oder ob man sagt, das ist einfach ein gekaufter Werbedeal, ist ja egal, wie man es jetzt nennt. Ne? Aber die, die Zeit, über die du eben sprachst, Printwerbung in der Gitarre und Bass, das ist halt vorbei. Ja. Und jetzt ist eher so, man nutzt das Internet, man nutzt YouTube und Instagram, Social Media, um die Dinge quasi zu zeigen. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Aber ich glaube, so wir Profimusiker so für lau einfach was zu kriegen, ist eigentlich kaum mehr so drin. Ne? Sagen, das ist eine ganz kleine Firma.
Das kenne ich auch nicht. Also diese Zeiten, die habe ich gar nicht kennengelernt. Ich meine, ich habe schon auch mal was so gekriegt. Und habe dann, natürlich auch ein bisschen was dann gemacht. Und ich generell sind wir alle so ein bisschen auf Instagram unterwegs, auf YouTube und was auch immer. Facebook natürlich, da kann man ja immer was posten. Ne? Wir machen das auch bei Sing Mein Song immer. Nick Huber hat uns Gitarren zu einem anständigen Preis, sage ich mal, gegeben. Das ist auch nicht so, dass man da als Musiker was umsonst bekommt. Aber man bekommt halt ein bisschen das, einen guten Preis. Ja. Und dann kann man dann sagen, okay, man versucht das auch immer, wo es geht, zu promoten. Ja. Ne? Und das geht natürlich. Aber es gibt verschiedene Arten von Deals. Ich glaube, man muss halt natürlich, das ist immer das Ding, man muss halt natürlich mit dem Hersteller reden, was man tun kann. Und ich glaube, ich finde auch, das ist der wichtigste Punkt. Ich glaube, man darf jetzt auch nicht rumlaufen und sagen, was kannst du mir alles geben oder so. Das ist, ne, so dieses Anspruchsverhalten, das ist, glaube ich, immer irgendwie blöd und ist auch nicht mehr zeitgemäß, finde ich. Ja. Ich glaube, man sollte schon immer rausgehen und sagen, okay, und wirklich überlegen, was kann ich denn für die Firma auch tun? Keine Ahnung, das klingt ein bisschen idealistisch, aber am Ende ist es ja so, weil es nützt jetzt nichts, wenn ich für einen Thermomix Werbung mache, aber eigentlich nie kochen gehe. Ja. So ist mal ganz doof gesagt.
Ich habe die Situation gehabt, einer unserer ersten potenziellen Deals war quasi mit einer Band Blasinstrumente über einen Vertrieb zu bekommen von einem bekannten Hersteller. Und der Deal wäre gewesen, wir kriegen die Instrumente und die helfen uns sogar noch ein bisschen promomäßig dabei, Video zu machen, weil wir damals einfach auch keine Kohle hatten, junge Band und so. Wir konnten also Support gebrauchen. Das wäre also ein interessanter Deal gewesen. Dafür spielen wir aber die Instrumente und machen auch Workshops, Präsentationen, sowas. Ne? Also da wäre jetzt wir hätten kein Geld für Instrumente gezahlt, aber wir hätten die, würde ich jetzt mal so sagen, abgearbeitet.
Ja, genau.
Und dann kamen die Instrumente. Und dann haben wir aber festgestellt, okay, Moment, die sind aber einfach nicht gut.
Ja, klar.
Wir haben die dann alle ausgepackt und haben die quasi in den Mund genommen, Blasinstrumente, und war einfach klar, das ist eigentlich ein cooler Deal und den hätten wir auch gerne, aber mit gutem Gewissen können wir die Dinger eigentlich nicht spielen.
Ja.
Und das jetzt nur fürs Video mal zu machen oder nur mal kurz in die Kamera halten, und dann spielen wir auf einer Bühne und spielen wieder unsere anderen Instrumente. Das ist ja auch der Firma gegenüber, dem Hersteller gegenüber nicht cool. Ne?
Ja, genau.
Und dann haben wir uns wirklich dagegen entschieden und haben gesagt, das machen wir nicht.
Ja.
Und sind dann eben auch bei einer anderen Firma gelandet. Ich habe es ja gerade schon gesagt, bei Yamaha sind wir dann gelandet. Und zu Recht auch, weil das mit Yamaha einfach, weil das einfach gute Qualität ist. Weil es einfach mega gute Instrumente sind. Und das war ein fairer Deal sozusagen. Mhm. Aber ich habe das ein paar Mal gehabt, dass ich quasi die Situation hatte, dass ich mich entscheiden musste und einfach gesagt habe, pass auf, ich brauche das nicht. Also das, was willst du mir das jetzt geben? Ich werde es nicht spielen.
Nee.
Ich kann für dich in auf YouTube irgendwas machen oder ich kann das irgendwie mal, kann sagen, für einen Schüler ist es vielleicht cool, damit einzusteigen, aber ich werde das nicht mitnehmen. Ich werde das auch nicht mit im Fernsehen spielen oder ich werde das auch nicht auf Bühnen haben, weil das einfach nicht, ich brauche es nicht und es ist auch nicht mein Geschmack oder es ist nicht gut genug irgendwie.
Ja.
Das war für mich zumindest irgendwie immer cool, das so zu handeln. Deswegen alle Dinge, die ich jetzt bekommen habe oder die für mich noch sind, das sind alles Sachen, die ich auch wirklich nutze und geil finde.
Irgendwie. Ich glaube, das ist extrem wichtig, weil ich habe mich da auch schon stellenweise mal ein bisschen verzettelt und dachte mir dann so, ich will eigentlich keine Instrumente spielen, die mir nicht taugen. So, ne? Und ich bin auch nicht der Typ, der irgendwelche... Und das war mit Fender damals auch teilweise manchmal so. Und die hatten halt Serien, die waren einfach nicht so gut, muss man leider sagen. Mhm. Ne? Und dann gibt es die Custom Shop Serie und die sind halt wirklich echt gute Instrumente. Ich habe selber zwei Custom Shop Gitarren. Und damit kann man auch wirklich was anfangen. Ne? Auch da muss man manchmal gucken, welche einem taugt und welche vielleicht nicht, weil die sehr unterschiedlich sind. Ja. Aber wenn du dann irgendwie eine Squire spielst, ohne das jetzt zu verallgemeinern, es gibt natürlich unglaublich gute Squire Stratocasters, die ich schon in der Hand hatte. Aber es gibt auch dann manchmal welche, die halt natürlich aus so einer Massenproduktion kommen und die irgendwie einfach nicht sauber verarbeitet wurden oder wo irgendwie die Bundreinheit nicht so stimmt, der Hals irgendwie nicht so cool ist und alles, ne, so Sachen, oder viel zu schwer und das Holz nicht gut. Und dann ist es dann so, warum soll ich so ein Instrument spielen? Ich spiele jetzt schon lange genug Gitarre, da ich sagen kann, ich kann ungefähr sagen, was ein gutes Instrument ist. Ja. Also da muss man, glaube ich, ziemlich aufpassen und das gilt natürlich auch für andere Geräte. So, wenn man dann, nur weil es jetzt ein wirklich guter Deal ist, Sachen spielt, die einem aber nicht taugen und die einen auch nicht inspirieren, das macht dann überhaupt keinen Sinn. Ja. Deswegen habe ich dann irgendwann mal auch aufgehört, da zu gucken, weil ich habe dann eher mal Sachen gekauft, wo ich gesagt habe, ja, das ist was, das gefällt mir, da gebe ich auch das Geld aus und das nehme ich jetzt und muss dann keine Gegenleistung bringen. Das habe ich dann ganz oft aus den Gründen gemacht. Bei Fender war es halt so, ich wusste, dass ich einfach Fender-Amps spiele und das Fender-Equipment mir schon mal taugt. Ja. Auch wenn es jetzt mal irgendwie so ein Deluxe-Reverb ist, der von der Kette kommt. Das sind wirklich gute Amps. Mhm. Und dann war das für mich so die richtige Baustelle. So,
ja, klar. Also was ich immer interessant finde, was ich auch so mit vielen Kollegen immer so das Thema habe, dann hat man quasi so einen Deal und hat quasi dann irgendwie seine Instrumente in der Hand. Und dann gibt es ja aber Situationen, wo man mal auch was anderes spielen will oder sogar muss.
Ja.
Ich meine, das ist bei Gitarren nochmal ein bisschen spezieller, weil Akustikgitarre, E-Gitarre, E-Gitarre ist nicht gleich E-Gitarre, du willst mal den Strat-Sound, du willst mal den Tele-Sound, du willst mal einen Sound haben, den der Hersteller nicht liefert, sozusagen.
Ja.
Bei Blasinstrumenten ist es ein Ticken anders, würde ich sagen, weil man kann eigentlich mit einem Instrument schon sehr viel abdecken, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch die Situation, wenn ich auf Tour bin, dass ich so viel Equipment habe, dass ich das nicht alles immer mitnehmen kann, von einer Produktion zur anderen. Das heißt, ich lasse einen Teil da und habe bei der anderen Produktion was anderes, weil ich halt nicht von einem Instrument quasi jetzt drei Stück habe. Mhm. Das heißt, ich spiele auf der einen Tour das Instrument, auf der anderen Tour das Instrument. Das sind eventuell sogar Instrumente von anderen Firmen, rein aus pragmatischen Gründen. So, ne? Und in dem Bereich ist es auch nicht so wie zum Beispiel bei Trommlern ist es so, du hast kriegst ein Endorsement und ich bin auf Tour, dann wird dein Schlagzeug hingeschickt. So, ne? Ja. Und bei Bläsern ist es aber nicht so. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, hey, ich bin da auf Tour, schick mir mal bitte einen Bariton-Tenor und einen Alt dahin. So läuft es nicht irgendwie. Ja. Und dementsprechend ist dann immer so die Frage, ja, was ist das, wenn die jetzt ein Video sehen, wenn ich da ein anderes Instrument in der Hand habe? Weil der Kunde oder so, der checkt natürlich nicht, ah, jetzt spielt er ein anderes Instrument, das ist wahrscheinlich jetzt besser als das andere oder so. Ja. Und dann wird immer so, ja, was meinst du, was die Firma jetzt davon hält, wenn ich hier was anderes spiele oder so. Das finde ich so doof, solche Sachen.
Also, das ist auch schwierig, das beschränkt ja auch deine Kreativität.
Genau.
Oder deine, ja, das finde ich immer ganz schwierig so. Und ich glaube, mittlerweile haben jetzt auch die Hersteller verstanden, dass, ja, dann spielt er halt da eine Fender, dann hat er vielleicht noch eine Gibson, dann hat er vielleicht noch eine Marke Eigenbau vielleicht oder so. Klar ist dann immer, ne, Fender sagt natürlich, wir sind nicht so die Fans davon, wenn du Kopien spielst, klar, ne. Das hat man jetzt ja auch gemerkt, dass die da nicht von Fan sind, so nach diesem extrem Urteil. Ja. Aber okay, ne, ich verstehe ich alles, dann kann man sich ja auch darauf irgendwie einigen. Aber wenn wir bei Sing Mein Song zum Beispiel sitzen und Aufnahmen machen, da wird es ja natürlich schon noch ein bisschen erwartet. Ne? Dann, ja, ich hätte gerne einen Telesound.
Ja, genau.
Ich hätte gerne einen ES-335-Sound, einen Jazz-Gitarren-Sound. Ich hätte gerne einen Banjo. Sound da oder eine Mandoline. So, da wird ja schon auch an, da werden ja auch Ansagen gemacht.
Und ja, da geht es ja gar nicht um Marken, da geht es ja einfach um Sound.
Um den Sound, ja. Um das Soundideal. Ne? Ja. Klar, logisch. Natürlich kann ich dann auch irgendeine Kopie spielen. Hauptsache der Sound ist erfüllt. Witzigerweise, Fun Fact: ich habe ja eine Mandoline von Fender. Und diese Mandoline ist eine Gibson-Mandoline nachempfunden.
Ja, habe ich ja kommentiert auf deinem YouTube-Video.
Ja, ja, und das ist mir da in dem Moment auch wie so eingefallen. Und ich dachte so, warte mal kurz, Fender hat doch die F-Style-Mandoline eigentlich von Gibson geklaut.
Ja.
Wie ist denn das jetzt? Könnte jetzt Gibson sagen, verbrennen die jetzt sofort? Also das ist alles absurd, oder?
Ja, das ist eine rechtliche Frage. Ja. Da gibt es kein Urteil, keine Rechtsprechung, die Fender oder Gibson, ich, keine Ahnung, in dem Fall weiß ich es nicht, aber wenn es da keine Rechtsprechung gibt, die können die nichts machen, aber die kochen auch nur mit Wasser. So ist es nicht.
Ne? Ja, schon. Und um noch mal ganz kurz das Thema aufzumachen, Fender ist ja auch wieder so ein bisschen zurückgerudert. Sie haben halt, die haben dann auch versucht zu sagen, ja, okay, das mit den Instrumenten zerstören, nur in Einzelfällen, wenn es wirklich ganz krass ist. Ne? Die haben dann so ein bisschen relativiert wieder. Also man merkt schon, dass da so ein bisschen Schadensbegrenzung auch schon am Laufen ist. Aber wie Rick Beato auch gesagt hat, hey, das Beste, was ihr jetzt machen könnt, feuert euren CEO, der hat es wirklich knallhart gesagt, feuert den CEO, weil das war wirklich, wenn es seine Verantwortung war, war das der größte Fehler, den Fender je gemacht hat.
Ja.
Und dann versucht einfach eure Qualitätsstandards in den Griff zu bekommen und bessere Instrumente zu bauen. Dann weil das machen die anderen, die bessere Stratocaster bauen.
Ja, genau.
Und das ist leider schon so ein bisschen die Wahrheit. Ne? Man muss mal leider sagen, okay, dann müsst ihr vielleicht einfach mal gucken, wie das in den Griff bekommt.
Ja, da finde ich, da sind wir bei einem Thema, das wollte ich nämlich auch beim Thema Endorsement anschneiden. Es gibt halt Riesenfirmen und es gibt kleine Firmen.
Ja.
Und man hat manchmal als Künstler mit dem Vertrieb zu tun.
Mhm.
Manchmal hat man direkt mit dem Hersteller zu tun.
Ja.
Und manchmal hat man auch wirklich mit dem Instrumentenbauer direkt zu tun, der die Dinger selber baut.
Von Absolut, Hand, ne? Ja.
Das finde ich zum Beispiel auch so ein Thema, wenn wir bei so einer großen, bei so einem Weltkonzern wie Yamaha sind. Da gibt es verschiedenste Ansprechpartner und dann haben verschiedene Typen verschiedene Vorstellungen von irgendetwas. Das kann gut oder schlecht sein, aber mir macht es natürlich auch Spaß, wenn man einfach direkt mit dem Typen sprechen kann, der das alles entscheidet und der einen auch persönlich kennt, der mit dem man auch mal ein Bier trinken geht und mit dem man auch quatschen kann und den man auch direkt anrufen kann, wenn irgendwas ist. Das ist natürlich auch cool und deswegen finde ich es auch gerade spannend, wenn man mit kleineren Firmen Kontakt hat quasi. Und andersrum kann ich jetzt auch mal aus meiner Sicht beschreiben, ich kriege zum Beispiel wöchentlich Anfragen für Endorsements, was meine Firma Fliphead angeht. Ja?
Ah ja,
Weil einfach,
ach so, weil du der Hersteller, genau, andersrum.
Ja, ich bin der Hersteller und es schreiben mir ständig Leute, vornehmlich über Social Media, wo dann noch nicht mal dabei steht, was sie machen und ob sie Profis sind oder Amateure sind oder wo sie leben oder da steht einfach nur, hey, hier ist mein YouTube-Account, ich würde gerne ein Ding für umsonst bekommen.
Ja.
Wie sieht's aus? Fragezeichen.
Ja, also
das ist so die
Aber interessant, wonach guckst du dann?
Ja, und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was, also jetzt mal rein aus Hersteller, aus Marketing-Sicht, ne? Meine Instrumente sind jetzt nicht super teuer. Also wir reden jetzt nicht über Tausende von Euro im Vergleich zu Gitarren oder Saxophonen, sondern es ist ja eigentlich ein Zubehörteil, wenn man so will, also ein Mundstück.
Ja.
Das kostet 259 Euro. Jetzt durchschnittlich ein bisschen billiger, ein bisschen teurer, je nachdem. Es ist also eigentlich nicht viel Geld. Und ich kann es aber nicht umsonst rausgeben, weil ich eine totale One-Man-Show bin. Ich kann einfach nicht umsonst sagen, hier, ich schicke die Dinger, fertig ist.
Ja.
Es gibt aber natürlich die Phase, wenn du ein neues Produkt rausbringst, dass du auch Marketing brauchst und Werbung brauchst.
Ja.
Und dass man natürlich dann schon guckt, was gibt es denn für Leute, die einem da vielleicht dabei helfen können.
Ja.
Und da habe ich dann auch tatsächlich Leute aktiv angesprochen und gefragt, hey, wie wäre es auf deinem Kanal? Typen, die, weiß was ich, 100.000 Follower haben auf YouTube, ist natürlich ein Multiplikator.
Na klar.
So, ne?
Ja.
Aber bottom line bei der ganzen Geschichte ist für mich eigentlich, dass es immer dann gut funktioniert, wenn der Typ auch Bock drauf hat oder die Typin auch Bock drauf hat. Jetzt jemanden aktiv anzufragen, hast du Bock, das zu machen? Und dann schickst du es und dann merkst du schon, und er antwortet erst eine Woche später. Oder Das Video kommt dann erst ein halbes Jahr später. Ach, sorry, ich hatte so viel zu tun. Hm. Kannst du auch nicht sagen, Alter, das Video muss fertig werden oder schick mir das Ding zurück. Also ja, man will jetzt auch nicht bei solchen Werten da jetzt so einen Stress machen. Mhm. Also meine Erfahrung ist, es macht immer dann Sinn, wenn sich jemand aktiv meldet. Mhm. Wenn ich den auschecke und feststelle, okay, der ist cool, mhm, oder sie spielt gut und ich, so ich mir auch vorstellen kann, das passt vielleicht. Es könnte ein interessanter Fit sein. Und unter bestimmten Umständen ist es tatsächlich dann so, dass ich sage, hier, dann schicke ich dir das und bitte mach ein Video. Die wollen das aber schon haben und nutzen das dann auch. Mhm. Ne? Also, und oder noch idealer ist, wenn jemand so ein Ding schon gekauft hat und sagt, ey, das ist so geil. Mhm. Ich hätte aber jetzt gerne noch das zweite dazu oder das andere Modell oder wie auch immer. Mhm. Und ich spiele das aber schon die ganze Zeit. Und, und das sind so Sachen, das macht für mich dann total Sinn. Mhm. Aber jetzt einfach Sachen für lau rauszugeben, geht nicht, mache ich nicht. Mhm. Ich habe einen Artist-Deal, den ich anbiete für Leute, die Werbung machen können und wollen. Mhm. Und dann sagen aber alle, ja, ich bin doch auch Artist. Jeder ist Artist. Ne? Also jeder, der spielt, ist eigentlich Artist. Also das heißt für mich wirklich, es hängt total von der Beziehung zwischen dem Spieler, der Spielerin und dem Hersteller ab. Ja. Ich habe dadurch auch jetzt eine ganz andere Sicht auf die Sache bekommen. Obwohl natürlich ich eine Mini-Firma bin und eine Firma wie Fender oder Yamaha sind natürlich Riesenfirmen. Das kann man mit Sicherheit überhaupt nicht miteinander vergleichen. Wo auch die Ziele andere sind mit Endorsement-Verträgen oder mit Deals.
Ja.
Aber dann gibt es da noch ein weiteres Ding und das sind so Leihgaben. Das ist zum Beispiel bei euch häufiger so der Fall gewesen.
Ja.
Dass man Instrumente für eine Produktion bekommt oder für...
Ja.
Und die dann aber nachher eventuell zurückgeben muss.
Das absolut.
Hast du auch schon gehabt, oder?
Deshalb, ja, mit Fractal habe ich so einen Deal. Da bekomme ich die Geräte, mache aber auch Videos für die. Ne? Das ist so ein bisschen der Deal.
Ja.
Und das ist das Schöne. Also Videos mache ich ja sowieso schon. Ich bin da so ein bisschen im Workflow drin und habe auch auf meinem Kanal immer mal wieder ein Fractal-Gerät vorgestellt oder mal was darüber gemacht, ein Video. Ist für mich ja auch immer spannend. Es ist auch ganz interessant, bei Videos so zu sehen, dass, also gerade wenn ich als Gitarrist Videos poste und ich mache irgendwie zum Beispiel ein Video über, guck mal, hier ist eine Haltung ganz so ein Scale und guck mal, das ist der Blues und hier ist eine Dominante und so weiter, ne? Da kannst du das und das spielen, ne? Und dann ist es manchmal so, dass, wenn ich dann aber ein Video mache über irgendeinen Verzerrer oder irgendein Equipment-Teil, dass das dann einfach zehnmal mehr Klicks bringt, so, ne?
Ja, klar.
Das ist manchmal ein bisschen bitter, weil das YouTube, also diese Plattform natürlich ganz arg darauf anspricht, weil Leute halt einfach Produktinformationen suchen im Internet, ne? Und weniger suchen wirklich anspruchsvolle Inhalte, so, ne?
Das ist anstrengend.
Das ist anstrengend, du musst damit arbeiten.
Oder für den Zuschauer anstrengend.
Genau, also YouTube ist eigentlich, funktioniert eher wie eine Suchmaschine und ein Informationsportal. Ne?
Suchtmaschine.
Suchtmaschine auch, auf jeden Fall. Und das ist irgendwie interessant, das zu sehen. Aber so oder so kann man das ja dann, also bei mir ist es so, dass ich das dann so ein bisschen mische halt. Ich mache manchmal sowas, manchmal setze ich mich mit dem Gerät hin und führe das vor oder so irgendwas. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nur Verzerrer vorzustellen auf meiner Webseite. Da würde ich, glaube ich, ein bisschen einseitig so. Ne? Aber das machen ja manche. Es gibt ja ein Internet-Channel oder Gitarristen, die nur Equipment vorstellen und so. Und das bringt auch immer viel, ne? Aber könnte ich jetzt nicht nur machen. Aber das ist im Prinzip immer ein guter Deal, wenn du halt sagst, hey, ich habe einen Hersteller. Also jetzt, ne, wenn wir jetzt mal sagen, wie gehe ich denn an so eine Firma ran?
Ja.
Ist ja auch für viele interessant zu sagen, wie kriege ich denn überhaupt so einen Endorsement-Deal?
Ja.
Dass man halt sagt, okay, guck mal, ich schick denen jetzt mal eine Mail, meinetwegen irgendwie ein Effektgerätehersteller und sag, das ist mein Internet-Auftritt hier, das ist mein YouTube-Channel und ich mache das und das. Könnt ihr da euch vorstellen, da zusammenzuarbeiten? Ich mache dann einen Song und mache eine Kollaboration mit einem Künstler und stelle das Gerät dabei vor und so weiter. Dann hat man schon mal was zum Anbieten natürlich. So. Das ist also immer ganz gut. Oder einen guten Instagram-Channel, wo ich bei jedem Gig irgendein Posting mache oder so. Und das ist natürlich das, was immer viel bringt und die Hersteller auch natürlich ein bisschen danach suchen.
Sagen.
Und wenn du was vorstellen kannst, wenn du ein bisschen quatschen kannst, wenn du ein bisschen ein Typ bist, der auch ein bisschen Charisma vielleicht vor die Kamera bringt, dann ist das immer cool. Dann kannst du natürlich auch mal ein Video machen und was quatschen oder so.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist natürlich super nützlich. Ja, aber so ist das. Und wenn du jetzt bei Sing My Song irgendwie oder ein Fernsehding hast, klar hast du natürlich ein bisschen mehr Argumentationsfläche. Da kannst du natürlich sagen, wie sieht es aus? Dieses Instrument kommt vielleicht auch mal im Fernsehen vor. Ja, ne? Man kann immer nicht garantieren, dass es gezeigt wird, ja, aber man hat das Instrument umhängen und dann ist es vielleicht auch mal schön, wenn es im Fernsehen zu sehen ist für den Hersteller.
Und hast du schon Situationen gehabt, wo du ein Instrument, wo du dich total gefreut hast und dann kam das und hast du so gemerkt, oh nee, ist nichts, gebe ich zurück, sorry, mache ich nicht?
Auf jeden Fall,
ja,
ne, ist jetzt auch egal.
Nee, aber, ich will jetzt keine Firmen hören.
Nee, also auch wirklich große Firmen oder so generell, aber das ist ja normal, ist ja klar. Ich meine, wenn du ein Instrument geschickt bekommst und die sind alle so unterschiedlich, gerade Gitarren, und du sagst dann so, ah, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt, dieses Instrument fühlt sich für mich nicht gut an.
Ja.
Man kann es ja nach einiger Zeit Erfahrung auch beurteilen, ne? Und dann kann man halt sagen, das ist nicht gut genug für meine Standards oder so. Und dann muss man das halt wieder zurückschicken. Klar, auf jeden Fall.
Okay.
Und dann muss man vielleicht nochmal schauen. Ne? Ich hatte witzigerweise mit Carsten Reetz Kontakt, der die Limitless Guitars baut. Und ich kannte ihn damals nicht. Und er hat mich unbekannterweise angeschrieben und gefragt, könntest du dir vorstellen, mal ein Instrument von mir zumindest mal auszuprobieren? Und da war ich gerade in der Phase, wo ich auch gesagt habe, so, boah, ich habe zu viel Zeug. Ich bin eigentlich, ich habe erstens zu wenig Zeit. Und ich habe zu wenig Zeit und ich habe auch zu viel Sachen und ich verliere einen Überblick. So, ne? Ich möchte eigentlich nichts mehr Neues. So. Das ist mir alles zu viel. Ich konzentriere mich auf die Instrumente, die ich habe und die mir gut taugen und will nicht zu viel jetzt mein Studio vollstopfen mit Sachen und so. Und da war ich eigentlich schon so ein bisschen drüber. Und dann hat er mir aber dann was geschickt und war dann überragend gut. Und dann war das wirklich so, dass ich mit ihm dann auch einen Deal gemacht habe.
Das fand ich geil, als ich das erste Mal gehört habe, weil die so noch einen weiteren Sound angeboten hat, so in deiner Palette.
Mhm.
Also wenn man, du hast die Sounds, die man so braucht oder die man kennt, waren da. Und dann kam diese Klampe und die klang anders. Mhm. Die klang deutlich anders. Jetzt unabhängig davon, wie sie aussieht und wie sie bespielbar ist und so, die hatte einfach nochmal einen Sound, den du vorher noch nicht hattest, so in der Palette irgendwie. Das fand ich geil.
Ja, das ist verrückt und man vergisst manchmal, was wir auch hier jetzt in Deutschland haben, wir wahnsinnig gute Instrumentenhersteller.
Ja.
Man vergisst das manchmal. Ne? Wir hatten ja viel mit Lakewood auch zu tun und haben wir auch immer noch. Gregor spielt Lakewoods. Ich hab dann ein bisschen zu Martin gewechselt, weil ich überwiegend Martin gespielt habe und der Sound eher so zu mir gepasst hat. Aber unfassbar gute Firma, unfassbar gute Gitarren. Nick Huber, ne, Limitless jetzt auch. Duesenberg kommt, ist ja auch Deutschland. Ist ja auch schon mittlerweile eine Riesenfirma geworden. Und so weiter. Aber auch die kleinen Gitarrenbauer, die es in Deutschland gibt, die gibt es wirklich unfassbar gute Instrumente. Warum soll man sowas nicht machen? Mittlerweile ist dieses Image-Ding auch so ein bisschen nicht mehr so. Ein Rockstar braucht eine Fender, ein Rockstar braucht eine Gibson so. Ne? Klar, okay. Aber mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen aufgedröselt, weil die Leute auch sagen, ja, es gibt so viele berühmte Künstler, die so ein Custom-Shop-Modell spielen, das jetzt von einem kleinen Hersteller kommt.
Ja.
Es gibt so viele mittlerweile und es gibt auch Gründe dafür. Ne?
Ja, und ich finde auch noch ein weiteres Thema, das ist jetzt vielleicht nicht zwingend bei Gitarren so, doch wohl vielleicht auch, ist das Thema Service. Weil, also ich sage jetzt mal, bei Schlagzeugern kriege ich das mit. Schlagzeuger sind ja immer so, oh, ich habe meine Sticks und ich habe die Becken und ich habe die Hardware und ich habe das Schlagzeug und die Fälle. Also so, ich glaube, jeder Schlagzeuger, da ist auch so dieses Thema Gear-Nerd-Endorsement noch mal mehr als zumindest bei Blasinstrumenten, kann ich jetzt mal so aus meiner Sicht so sagen.
Ja.
Da hat man sich sehr schnell auf die Website die ganzen Logos drauf geballert. Guck mal hier, ich habe das und das und das und das und das als Endorsement.
Ja, genau.
Und so. Und dann ist aber mein Eindruck, dass viele Hersteller gute Schlagzeuge bauen und die Leute manchmal so von der einen zur anderen Firma wechseln. Weniger, weil das Schlagzeug viel besser ist oder der Sound ein ganz anderer ist, sondern weil einfach das Drumherum, also auch der Kontakt, so die Artist Relation, der Kontakt zur Firma, der Typ, mit dem man dann telefoniert und der Typ, der auch Ansprechpartner ist, wenn man mal wirklich Support braucht. Also sei es jetzt, das Schlagzeug ist kaputt oder ich brauche bei der Tour noch ein anderes oder ich brauche hier noch ein anderes Setup oder da, dass die Kommunikation da einfach gut funktioniert und dass die willig sind, denjenigen zu unterstützen, anstatt dass man auf eine E-Mail keine Antwort kriegt oder irgendwie sich so wundert, bin ich jetzt einer von 3000 und man kennt sich aber gar nicht persönlich. Und dass das auch ein Grund ist, warum man zum Beispiel vielleicht mal wechselt von der einen Firma zur anderen.
Ja.
Nicht, weil man sagt, das ist jetzt das viel bessere Instrument oder es passt viel besser zu meinem jetzigen Spiel oder so, sondern es ist auch dieses pragmatische. Das ist zum Beispiel bei Lakewood so ein Thema. Das ist einfach total geil, wie die Firma Lakewood, obwohl sie ja nicht riesig sind, einen Mega-Service einfach anbieten. Also das ist einfach krass, wie häufig die Jungs von Lakewood dann auch Backstage einfach auftauchen und nochmal eben vor Ort nochmal die Gitarre anfassen und nochmal, also es ist eigentlich absurd, wie, das ist ein freundschaftlicher Kontakt, der, das geht sicherlich nicht bei jedem, aber das ist auch ein Grund, warum ich dann damals mich auch für eine Lakewood entschieden habe, weil das einfach total kurze Wege, super cool und ja, also das finde ich, so geil, auch bei diesem Thema menschlicher Kontakt, was das Endorsement angeht. Ja. Wenn das funktioniert, ist es einfach mega cool.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist sowieso, finde ich, wichtig. Und es gibt, na, also wenn man jetzt so ganz große Sachen spielt jetzt, so, ne, keine Ahnung, man braucht wirklich jetzt mal in Stuttgart ein Schlagzeugset und dann zwei Tage später musst du schon wieder ein Schlagzeugset in irgendeinem Studio stehen und du hast vielleicht jemanden, der das dann auch dahin fährt und so. Sowas habe ich, sowas gibt es bei mir nicht. Ja. Also das, da brauchst du, da bist du schon wirklich in so einer Liga unterwegs, die, ne, da bin ich jetzt nicht. Aber das habe ich auch noch nie gebraucht. Zum Beispiel Mike Landau, der sagt dann, okay, ich spiele jetzt irgendwie in Nizza und dann brauche ich halt da diesen Fender-Amp und dann ist da irgendwo ein Fender-Vertrieb, der das klar macht und die kommunizieren das dann, dass das irgendwie funktioniert. Ich glaube, also ich denke, dass es so funktioniert, genau weiß ich es gar nicht. Ne? Ja. Aber so ist es halt bei den ganz großen Firmen halt dann so, dass dann überall halt jemand ist, der dann auch mal vor Ort so ein Setup zusammenbauen kann, hinstellen kann. So, ne?
Für mich gibt es noch ein weiteres Thema und das ist so dieses Ding, wenn man dann was für sich gefunden hat, wo man happy ist und so und dann kommen, ich sage jetzt mal, Schüler oder Interessierte, die sagen, boah, ich will das auch haben, geil, klingt ja bei dir gut oder sieht gut aus und macht Spaß und dann kaufen die das und dann ist es aber überhaupt nicht gut, weil das Ding nicht gut eingestellt ist. Ja. Also es gibt einige Firmen, auch im Blasmusiksektor, wo das einfach so ist, an sich ist es ein gutes Instrument, wenn man so will, aber es häufig ist einfach das Thema, wie sie ab Werk eingestellt sind, so inkonsistent, dass du das Ding im Laden von der Wand nimmst oder aus dem Tonbandkarton auspackst und dann denkst, da muss ja aber erstmal ein Instrumentmacher ran, bevor das so ist, wie es sein soll. Und dann gibt es halt andere Firmen, bei denen einfach klar ist, die haben einfach eine Qualitätsstandard, Quality Control, da passiert das nicht. Da ist einfach, du machst den Koffer auf und das Ding funktioniert.
Ja, ja.
Und das finde ich auch, gerade wenn man jetzt wirklich Geld ausgibt, auch für Schüler ist es so ein Thema. Du weißt, du kannst die Marke empfehlen. Selbst wenn du selber vielleicht das Profimodell spielst, oder ne, aber du kannst trotzdem die Marke grundsätzlich empfehlen. Weil du weißt, auch die Schülerinstrumente funktionieren einfach gut. Das finde ich auch eine totale Win-Win-Situation, weil häufig, das habe ich früher nie kapiert, da gibt es große Marken, die machen ein Signature-Modell für jemanden und dann kannst du das Signature-Modell in zwei Varianten kaufen, nämlich einmal in der US-Made-Variante und einmal in der Korea-Made oder in der Taiwan-Made-Variante oder Mexiko. Und das sind einfach, die sehen gleich aus, aber es sind zwei unterschiedliche Dinge. Und die haben nicht viel miteinander zu tun, so außer vom Look her. Das finde ich dann auch mal so als Artist so ein Thema, wenn man da seinen Namen drauf hält. So.
Es gibt tatsächlich so Firmen, die scheinbar so einen guten Qualitätsstandard haben, dass wenn ein Instrument im Laden hängt, dass das schon einfach gut eingestellt ist und schon mal gut funktioniert. Ne?
Ja.
Das, also so sollte es ja sein. Klar, umso länger das dann in dem Laden hängt und so mehr das dann irgendwie schon gespielt wurde von irgendwelchen Leuten, die dann auch zum 20. Mal Smoke on the Water drauf gespielt haben, mit mehr oder weniger haptischen Fähigkeiten.
Auf dem Saxophon.
genau, auf dem Saxophon. Ja. Dann ist es dann einfach so, dass das Instrument sich natürlich mit der Zeit verändert und auch irgendwann nicht mehr ganz so gut dasteht. Dann muss natürlich der Ladenbesitzer ein bisschen gucken, dass das Zeug noch irgendwie spielbar ist. Da kann natürlich ein Instrumentenhersteller auch nichts mehr für. Aber ich finde es schon beachtlich, so Paul Reed Smith ist ja zum Beispiel so ein Hersteller, da hat auch Rick Beato drüber geredet, dass man halt, die Instrumente gehen halt aus dem Werk und die sind eigentlich erstmal so top eingestellt und alles super. Ne? Und ich glaube, das sollte natürlich schon so sein, aber klar, es ist, bei mir ist es jetzt grundsätzlich so, egal welches Instrument ich bekomme, ich muss das immer erstmal auf mich einstellen. Bei Limitless Guitars, bei Carsten, habe ich gleich gesagt, okay, ich benutze da 10,5er Saiten. Ich benutze ein bisschen eine höhere Saitenlage, weil ich Slide spiele und so weiter. Der wusste das und hat die auf mich eingestellt. Dann war die perfekt. Wenn ich jetzt eine Gitarre vom Laden kaufe, dann muss ich die erstmal einstellen lassen. Ja. Ich mache das noch nicht mal selber, ich mache das bei Andreas Lang hier in Frankenthal. Der kann auch mal die Bünde noch mal checken und schleift die noch mal ein bisschen ab und dann ist die Gitarre perfekt.
Ja.
Und das mache ich immer bei meinen Gitarren, egal woher die kommen eigentlich.
Ja, aber es gibt halt Instrumente, die macht man auf und denkt so, Alter, das ist so nicht spielbar.
Ja, ja, klar.
So, also egal, welche Saiten drauf sind oder jetzt beim Saxophon, sie decken nicht. Also das ist einfach, du kriegst die tiefen Töne nicht raus.
Das gibt's ja.
Und das, deswegen, da finde ich schon geil, wenn man mit Firmen kooperiert, die, wo du weißt, das ist einfach geile Ware sozusagen. Mhm. Das kann man uneingeschränkt empfehlen.
Ja, da ist ja in Deutschland, Yamaha ist natürlich da auch so ein bisschen Spitzenreiter. Also in meiner Zeit, wo ich noch unterrichtet habe, habe ich eigentlich immer Yamaha empfohlen, weil viele Schüler natürlich gefragt haben, hey, die Eltern, ich hätte gerne ein Instrument, das sag mal, für den Anfang günstig ist, aber das irgendwie gut ist.
Ja.
Dann habe ich immer erstmal Yamaha gesagt, weil da kannst du irgendwie eine 200-Euro-Gitarre kaufen und die funktioniert schon mal, da passt alles so. Ne? Die Qualitätsstandards sind einfach ziemlich gut. Das war meine Erfahrung. Immer wenn jemand mit einer Yamaha kam oder eine Nylon-Gitarre, so gerade so Kids, auch so Kindergitarren, dann war das erstmal gut. Hat erstmal gepasst, damit kann man anfangen. Und die haben ja natürlich auch andere Serien, die haben natürlich auch Edelserien, handgemachte oder teure Instrumente, die dann auch qualitativ richtig in die Profi-Liga so passen. Und das gibt es natürlich dann auch. Ne? Die haben halt einfach viel, aber der Qualitätsstandard stimmt eigentlich in der Regel immer.
Ja.
Und das finde ich eigentlich immer gut, weil so Firmen, die wirklich sehr groß sind und die organisatorisch das dann noch schaffen. Weil ich glaube, das ist nicht bei allen großen Firmen dann so. Ne? Auch Gibson hat schon viel Kritik eingefahren, weil Instrumente irgendwie im Koffer lagen, die irgendwie nicht für den Preis einfach nicht dementsprechend gut waren. Habe ich alle schon gehört. Und dann hat man damals, ging man dann so, ne? Hat man dann gesagt, ja, check mal eine Tokai. Tokai Gibson, Tokai
Les Paul. Ja, Japan-Instrumente damals halt. Ne?
Sowas, ja. Und auch andere. In Deutschland gibt es auch verschiedene Les Paul-Kopien, wo man dann gesagt hat, so, ey, musst du mal ausprobieren. Das ist einfach 10-mal besser. Aber klar, ne, dann hat man halt die Wahl. Man kauft jetzt eine neue Gibson aus dem Custom Shop. Wir hatten ja damals auch die Erfahrung gemacht mit Murphy Lab.
Ja.
Murphy Lab sind unfassbar gute Instrumente. Du hast selber eine.
Ja.
Aber ich hatte eine gehabt, die bei der Lack einen Schaden hatte. Und die musste ich zurückgeben. Die hat man natürlich auch zurückgenommen. Aber der Lack ist abgeplatzt. Und das war natürlich ein Fehler von der Herstellung. Und das ist natürlich dann bitter. Ne? Ich hatte eine riesen Odyssee mit der Rückgabe und dann habe ich eine andere bekommen. Und dann hin und her, lange Geschichte. Egal, auf jeden Fall gibt es dann natürlich auch Produktionsfehler. Ne? Weil
aber das waren keine Endorsements, da haben wir selber gezahlt dafür.
Absolut, ja.
Du genauso.
Ich habe keinen Gibson-Deal, ja.
Ja. Aber gäbe es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das hätte ich gerne, das wäre ein geiles Endorsement. Oder sogar das Thema Markus Vollmer Signature-Gitarren.
Nee, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich habe mit Carsten jetzt, Limitless Guitars, habe ich wirklich mein Modell so ein bisschen entwickelt und habe dann auch eine Schaltung dann oder Pickups ausgewählt, die wir mal gewechselt hatten. Am Ende sind wir dann über Humbucker doch wieder zurück zu P90 gegangen, egal. Aber ich hatte so ein bisschen den Einfluss und habe ihm gesagt, was ich gern hätte und wir haben das so ein bisschen ausprobiert. Er hat mich auch ein bisschen ausprobieren lassen, das war natürlich super, weil ich natürlich dann auch ein bisschen checken konnte, was mir gut liegt. So, ne? Also was ich spannend finde als Musiker, ist mit einem oder einem Instrumentenhersteller zusammenzuarbeiten, wo ich sagen kann, ich hätte die und die Idee, kann man das verwirklichen und man könnte da vielleicht zusammen ein Instrument entwickeln. Sowas finde ich super spannend.
Ja.
Aber das ist natürlich auch schwer zu realisieren, weil alle Instrumentenhersteller gucken müssen halt natürlich, wie können die ihr Produkt wirtschaftlich oder wie können die überhaupt wirtschaftlich existieren in der Welt. Ne?
Ja.
Das ist ja auch für die nicht immer einfach. Deswegen muss man dann immer gucken, man kann natürlich jetzt auch einen Hersteller nicht beanspruchen, auf Teufel komm raus, sondern man muss dann natürlich immer auch aufpassen, dass man den Rahmen nicht sprengt. So, ne? Und das ist natürlich wichtig. Aber ich glaube, ein Hersteller ist, kann auch interessiert daran sein, dass du deine Ideen mit einbringst, vielleicht, ne, oder deine Erfahrung. Also ich habe Carsten auch immer gesagt, guck mal, für mich ist das live und auf der Bühne dann so und so und ich könnte mir vorstellen, dass das so und so vielleicht besser wäre oder der Regelweg von dem Potti, den könnte ich anders gebrauchen und dann hat er das ein bisschen optimieren können. Halt, ne? Und das ist, finde ich natürlich mega cool, wenn du mit jemandem direkt reden kannst. Und das kann ich halt mit einem kleinen Gitarrenhersteller, der die Gitarre selber baut und dem ich sagen kann, ich hätte gern da einen anderen Potti drin. Das kann ich jetzt bei Fender nicht machen.
Genau.
Deswegen finde ich es viel interessanter, wenn man eigene Vorstellungen hat, mit jemandem zusammenzuarbeiten und mit dem direkt zu reden. Das finde ich, ne, super spannend. Und mittlerweile gibt es so viele Hersteller, wo man das auch mal machen kann. So. Ja, das finde ich wesentlich spannender, als so einen riesen Deal zu bekommen, wo ich auch einfach niemanden kenne und über eine Webseite bestellen muss, weil ich einfach mit niemandem reden kann. So, das, na, wissen natürlich viele Musiker mittlerweile zu schätzen, dass sie da direkt Kontakt haben. Yeah, man! Was hat eigentlich Pepper für Endorsements? Haben wir schon gesagt, ne? Halsbänder und Futter-Endorsement.
Karotten-Endorsement.
Karotten-Endorsement.
Auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ansonsten Trockenfutter, klar.
Ja. Muss ich aber Videos für machen.
Ja.
Regelmäßig.
Dann, genau. Und eigentlich hat es auch ein Tierarzt-Endorsement, leider.
Ein Abo, Tierarzt-Abo.
Ja,
ja. Mist.
Ja, ja.
Oh shit, okay.
Ja, aber letztendlich, für mich hat das irgendwie, meine Endorsements hat es irgendwie leichter gemacht. Also das ist einfach cool, die Firmen, mit denen ich kooperieren darf, haben für mich das Leben definitiv erleichtert, so, weil ich einfach weiß, ich kriege da die Sachen, die ich brauche und ich tue das auch alles aus Überzeugung sozusagen.
Ja.
Und das fand ich schon bisher relativ cool. Aber mir geht es genauso wie dir. Es gibt viele Dinge, die ich mir dann trotzdem selber gekauft habe, obwohl es möglich gewesen wäre, dass man da mal anruft und kannst du mir das vielleicht mal schicken oder so oder wie wäre es. Aber mir ist manchmal auch dieser Weg, ehrlich gesagt, auch zu blöd, zu sagen, pass auf, hier, ich bin der und der und ich würde gern das und das machen und kannst du mir das mal schicken und dann bis das dann läuft, das dauert mir immer dann zu lang auch manchmal. Ich habe jetzt eine Idee und ich will das jetzt machen und ich brauche das für in einer Woche oder so.
Ja.
Und dann ist es mir manchmal lieber, bevor es mir auch nicht gefällt, dann schicke ich es wieder zurück.
Sozusagen. Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, die Thomann-Preise sind so knallhart kalkuliert. Manche Vertriebe sagen sogar, ey, du wirst jetzt hier auch nicht viel billiger wegkommen, als wenn du es einfach direkt bei Thomann bestellst.
Ah, ja.
Das ist nämlich, habe ich auch schon erlebt.
Ja.
Ne? Also die Thomann-Preise, die sind so hart am Limit. Und dann müsste man schon wirklich einen Deal machen. Also, dass man, es gibt ja dann auch, es gibt ja Deal und Deal. Es gibt ja auch diese Dinger, wo man sagt, ich habe mit einem Vertrieb Kontakt und bekomme so ein bisschen einen Musiker-Deal.
Ja.
Aber das ist ja eher so, okay, du bist direkt am Vertrieb und bekommst den direkten Preis oder so.
Ja, aber ohne den Händler.
Ohne den Händler, ja, aber die können ja auch nicht so viel machen. Die müssen ja auch leben. Und dann sagen die halt manchmal so, ja, ob du jetzt bei Thomas, ne, oder bei mir, so, ne, bestell lieber da, die haben eine Infrastruktur, die top-notch irgendwie funktioniert.
Ja, genau.
Du bekommst morgen dein Gerät.
Genau.
Tschüss. Also
genau.
Dann mach das lieber so. Ne?
Genau. Das ist auch so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt den Markt anguckt. Wie gesagt, ich finde, dem Markt geht es nicht so gut.
Mhm.
Wenn du jetzt dann immer direkt beim Hersteller anfragst und sagt der Hersteller oder der Vertrieb, ja, können wir machen, dann hintergehen die quasi den Händler, dann verdient der genau an dieser einen Person nichts.
Ja.
Für den Hersteller ist es fast das Gleiche wahrscheinlich, weil der wird selber noch genügend dran verdienen.
Mhm.
Du zahlst einen Ticken weniger, das ist natürlich cool, aber der Händler oder die Händler haben da nichts mehr vom Kuchen und dann wird das alles noch mehr monopolmäßig, wie es ohnehin sich schon entwickelt.
Live so. And let live.
Ja, 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 eben, genau. Das ist absolut.
Ja, man muss es ein bisschen größer, von einer größeren oder aus der Vogelperspektive manchmal sehen.
Genau.
Natürlich. Ne? Das ist genauso mit Gig-Gagen ausmachen oder wenn man mit Veranstaltern redet. Man muss natürlich die Venue-Größe beachten. Man muss ungefähr wissen, was der Veranstalter vielleicht einnimmt und was man verlangen kann, wie viele Leute kommen.
Ja.
Das ist so eine Rechnung. Und wenn ich was zu bieten habe und wenn ich ein Instagram oder ein YouTube-Channel habe mit 8 Millionen Follower und nachdem ich hier meine neue Kamera vorgestellt habe, haben die einen Peak in ihrem Umsatz, dann ist es klar, dass man dann Argumentationsspielraum hat. Ne? Und das muss man, da muss man sich, glaube ich, ganz klar sehen, wo man ist, in welcher Position man da ist. Und dann kann man da gucken, ob beide was davon haben. Ja. Also muss natürlich eine Win-Win-Situation sein, wie man so schön sagt.
Und dann gibt es immer noch eine schöne Situation, das passiert auch immer wieder, dass dann Leute sagen, irgendwie so aus dem Bekanntenkreis meistens, ja, du bist doch bei der und der Firma, kannst du mir mal das Instrument besorgen für einen günstigen Preis?
Ja.
So, das finde ich dann auch geil, überhaupt immer diese Frage. Mhm. Sage ich natürlich, nee, kann ich nicht. Ist einfach nicht möglich, ist auch so nicht vorgesehen.
Irgendwie. Ja.
Aber das ist dann interessant, wie Leute einfach diesen letzten Schritt nicht denken.
Da muss jeder halt seinen eigenen Kontakt machen. Ne? Also es gibt Menschen, die manchmal fragen, hast du den Kontakt zu?
Nee, ich meine jetzt nicht so das Beispiel, ich meine jetzt nicht Musikerkollegen, sondern ich meine Amateure.
Ach so, verstehe. Okay, kannst du mir billiger was besorgen?
Genau, ja. Eltern von Schülern oder Schüler direkt. Nicht, dass ich möchte diese Abstufung jetzt nicht so blöd machen, aber ich kann natürlich nicht bei meinem Endorsement-Deal jetzt sagen, ich schicke mir mal 10 Saxophone.
Nee, klar.
Verkaufe ich dann
ohne Gewinnverkauf weitergeben
an die Schüler oder so. Das ist natürlich nicht vorgesehen so und macht auch keinen Sinn.
Ja, ist auch nicht mehr vorstellbar. Ich meine, manchmal, ja klar, ey, es gibt so viele Situationen, aber ich kenne die Situation auch, dass man das mal gefragt wird. Aber das sind natürlich oft auch Menschen, die nicht so die Vorstellung haben, wie es in dem Business läuft.
Ja.
Die denken manchmal, Sachen sehen einfacher aus, als sie vielleicht sind. Und dann muss man es halt erklären und dann checken das eigentlich auch die Leute so, ne?
Hast du denn andere Endorsements schon mal gehabt, die jetzt nichts mit Instrumenten zu tun haben?
Hut.
Zum Beispiel Porsche.
Hut.
Genau. Ja, ich auch, genau.
Stetson,
genau.
Haben wir einen bekommen, da habe ich mich auch öfter mal ablichten lassen.
Tatsächlich?
Und habe dann ein Posting gemacht. Ja, mache ich immer noch, wenn ich ihn mal auf habe, ja.
Ja.
Weil wir ja mit Gregor, dem Hutträger.
Des Jahres so und so, genau.
Des Jahrtausends. Der hatte dann eine Stetson-Connection und dann sind wir zu Stetson und dann gab es auch mal Hüte.
Ja.
Und dann habe ich natürlich dafür auch Werbung gemacht, ein bisschen was gepostet. Das war aber so das Einzige. Ansonsten.
Also ich bin ja offen für Auto-Endorsements zum Beispiel.
Absolut.
Wenn da jemand zuhört.
Maserati habe ich mir schon mal überlegt vielleicht. Ja.
Elektro-Maserati.
Ja, genau.
Für Markus Vollmer.
Ja, wenn das jemand hört von Maserati, bitte kontaktiert mich.
Ich bin auch offen für Urlaubs-Endorsements zum Beispiel.
Ja.
Da bin ich immer gern für zu haben. Und Klamotten ist manchmal auch geil. Ich habe tatsächlich einen Laden, dem geht es gar nicht so drum, dass da die Marke draufsteht, aber die supporten das einfach, wenn man als Künstler auf der Bühne steht und dann regelmäßig mal was kauft quasi.
Ah.
Das fanden die dann ganz geil, weil ich da 2-3 Mal war und dann haben die einfach gesagt, guck mal hier,
kriegst du eine Unterhose.
Genau, nee, einfach mal ein bisschen, das ist einfach nett, so, dass man dann sowas angeboten bekommt, kriegst du auch mal 50% oder so für den Einkauf.
Ich bekomme aber bei meinem Zahnarzt, weil der singt meinen Song, guckt auch immer umsonst Plomben reingestopft.
Sehr gut,
wunderbar. Nee, natürlich nicht, aber irgendein Quatsch fällt mir dazu immer ein.
Ja, aber das ist zum Beispiel interessant, manchmal so bei Kollegen und auch bekannten Künstlern zu sehen, wenn die so werbemäßig irgendwo mal auftauchen. Das ist dann vielleicht weniger Endorsement als eher ein Werbevertrag, wenn man so
will. Ja.
Das finde ich dann trotzdem spannend. Warum macht man das dann? Natürlich wegen Kohle oder weil man vielleicht das Produkt wirklich cool findet und selber auch nutzt.
Ja, weißt du, was wir jetzt machen?
Kuchen essen.
Wir müssen jetzt auf jeden Fall Schluss machen, Leute, weil ihr wollt bestimmt auch schon raus in die Sonne. Denn wir checken jetzt mal eine Weißweinschorlen-Endorsement-Situation.
Oh, da bin ich natürlich dabei.
Das können wir mal checken.
Da müssen wir aber auch nachher noch eine Taxi-Endorsement-Situation checken, weil ich mit dem Auto da bin.
Ja, Taxi-Endorsement. Und vor allen Dingen auch Sprit-Endorsement. Das wird immer teurer.
Ja, genau.
Sprit-Deal mit Shell.
Ja.
Oh Gott, das habe ich gesagt. Das sind ja, da sollte man ja keine Werbung für machen. Die haben ja schon genug Geld, verdammt.
Ja, das ist wohl wahr.
Das ist ein blödes Schlusswort.
Das hast du jetzt selber eingebrockt.
Wir gehen zurück zur Weißweinschorle. Leute, genießt den Sommer. Kauft euch schöne, leckere Sachen für euer Endorsement.
Ja.
Erdbeer-Endorsement kann ich empfehlen. So ein Schwachsinn.
Wir melden uns demnächst von unseren gemeinsamen Tourterminen. Wahrscheinlich mal ein nächstes Podcastchen.
Ja.
Aus einem Backstage. Wahrscheinlich in 2-3 Wochen wieder.
Wenn wir
mit Gregor unterwegs sind.
Machen wir. Danke, Leute, so dass ihr uns treu bleibt. Vielen Dank. Und wir hören uns beim nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Eis. Axel im VVVVV.
Hier die Musikwelt.
Tschüss.